Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Moin Martina, liebe Grüße aus Hamburg. Ich bin wieder zurück und natürlich auch ein herzlich willkommen für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, zu einer neuen Episode hier bei uns.
Hallo Erika, freue mich, dass du wieder gut in Hamburg gelandet bist und ich freue mich auf die jetzige Episode und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wir wollen heute sprechen über dritte Orte. So, und was das ist, das erklären wir euch gleich. Ich möchte jetzt aber erstmal damit einsteigen, euch zu erzählen, dass ich nämlich letzte Woche ja in Wien war und habe dich, liebe Martina, dort besucht. Und es war eigentlich geplant, dass wir aus einem typischen Wiener Kaffeehaus berichten. Das ist uns irgendwie missglückt, wie wir festgestellt haben. Und wir haben dann auch noch gemerkt, dass wir stattdessen eben über die erwähnten dritten Orte sprechen wollen.
Genau, der Begriff dritte Orte stammt vom amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg. Und er beschreibt sie wie folgendermaßen. Dritte Orte sind soziale Räume, die weder das eigene Zuhause, das bezeichnet Oldenburg als der erste Ort, noch der Arbeitsplatz, das ist der zweite Ort, sind. Es sind Orte, an denen Menschen, egal ob sie sich kennen oder nicht, sich freiwillig aufhalten, begegnen, austauschen, entspannen, Inspiration finden und eben Gemeinschaft erleben. Und er meint weiter, dass dritte Orte zentral für eine gesunde, lebendige und demokratische Gesellschaft sind. Und definitiv, Erika, ist das Kaffeehaus ein Beispiel für einen solchen dritten Ort.
Ganz genau. Und vielleicht noch mal etwas über die Kaffeehäuser. Und das darf ich berichten als Hamburgerin. Kaffeehäuser sind insbesondere in Wien eine richtige Institution, die im 17. Jahrhundert schon begann, also 1685. Schon um 1900 gab es bereits 600 Kaffeehäuser in der Stadt. Sie waren und sind immer noch Wohnzimmer der Stadt. Das finde ich ist ein ganz, ganz schöner, eine ganz schöne Beschreibung für diesen Ort. Sie wurden so Treffpunkte für Künstler, Intellektuelle, Literaten und viele, viele andere mehr. Von Sigmund Freud über Stefan Zweig, Klimt, sie alle saßen hier, diskutierten, beobachteten und schrieben. Und von Stefan Zweig habe ich dieses Zitat hier gefunden. Zitat: Das Kaffeehaus muss man erleben. Als Institut der besonderen Art, die mit keiner ähnlichen der Welt zu vergleichen ist. Zitat Ende.
Ein Institut der besonderen Art ist dann schon, ist
Ja.
schon wirklich ein prägnanter Ausdruck, Erika, ne?
Ja, ich finde, es klingt ein bisschen sehr förmlich für das, was es eigentlich ist, nämlich weich und warm und freundlich.
Ja, genau. Ja, und um 1900 war Wien ja auch ein Zentrum der Kunst, Literatur und Wissenschaft. Also viele Autoren, Journalisten, Musiker, Architekten, Philosophen und so weiter arbeiteten im Kaffeehaus. Sigmund Freud, Otto Wagner, Arthur Schnitzler, die Wiener Moderne im Allgemeinen. Also das heißt, es wurde einfach lebendig politisiert, debattiert und das Kaffeehaus war gewissermaßen ein Arbeitszimmer außerhalb der Wohnung. Natürlich war es im Kaffeehaus auch schön warm. Denn in Wien hatte man zu der Zeit sehr viele kleine, schlecht oder eben nicht beheizte Wohnungen. Und es war bestimmt ein Bedürfnis, dass man sich begegnen und austauschen konnte, ohne Gastgeber sein zu müssen. Und ein weiterer Grund für einen Kaffeehausbesuch war auch die Information. Denn im Kaffeehaus lagen viele Zeitungen auf und es wurde gespielt, ob es nur Schach oder Kartenspiel oder auch Billard. Du hast ja diese großen Billardtische im Café Sperl auch gesehen. Also es gab Wärme, Komfort und Unterhaltung für wenig Geld.
Ja, als wir uns getroffen haben, den ersten Tag, und ich war so früh schon da in diesem ersten Treffpunkt, da habe ich mir tatsächlich ein Magazin geschnappt und habe darin geblättert. Und das war wirklich schön, mit meinem Tee auf dich zu warten. Draußen regnete es und rundherum war Betrieb. Also das war wirklich so ganz heimelig und ich hatte überhaupt gar kein Problem, mich da aufzuhalten. So, machen wir aber weiter. 2011 wurden die Wiener Kaffeehäuser sogar von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Und zwar als Orte, wo Zeit und Raum konsumiert werden. Das beschreibt das Wesen dieser Orte perfekt. Hier scheint nämlich die Zeit still zu stehen. Also man ist ein bisschen draußen und das ist ja auch etwas, was sozusagen in unserer digitalisierten und schnelllebigen Welt heute wirklich ein guter Ort ist, um ein bisschen zu sich zu kommen. Es ist immer schön, wenn wir uns persönlich sehen und gemeinsam in ein Thema dann eintauchen, Martina. Und das Café Sperl war dafür sehr gut geeignet. Allerdings fand ich den Kaffee da etwas enttäuschend. Und was mich wirklich geärgert hat, war der Kellner, der ziemlich grantig war mit uns. Du sagst ja, das gehört auch irgendwie dazu.
Ja, also an die schroffe Art mancher Kellner in Wien muss man sich vielleicht tatsächlich ein bisschen gewöhnen. Das ging mir anfangs auch so. Gehört irgendwie ein bisschen zu diesem morbiden Charme dazu, jedenfalls. Als dritte Orte sind Kaffeehäuser quasi prototypisch, denn sie sind weder das eigene Zuhause noch der Arbeitsplatz. Und es ist möglich, in gesellschaftlicher Umgebung zu sein und zu denken.
Ganz genau. Und da komme ich jetzt zu einem Buch, das ich gerade lese. Das ist Das Haus der Gefühle von Harald Welzer. Er ist Sozialpsychologe und er hat von guten Orten für Menschen geschrieben. Und er sagt, diese Orte haben die Möglichkeiten der Begegnung, sinnlich erfahrbare Eindrücke und eine Geschichte. All dies trifft ja auch auf die Kaffeehäuser zu, nämlich genau das, was wir eben gesagt haben, nicht? Also man kann sich dort begegnen, ohne wirklich miteinander ins Gespräch kommen zu müssen. Man hat sinnlich erfahrbare Eindrücke, also da sind die Geräusche. Geräuschpegel war ein ziemliches Thema für die Aufzeichnung unserer eigentlich geplanten Episode, die wir im Kaffeehaus aufnehmen wollten. Und natürlich auch der Kaffee, der Geschmack und so, das ist ja auch etwas, oder diese dicken Polster, auf denen wir da gesessen haben, die samtig, die ja auch klassischerweise dazugehören. Und eine Geschichte. Und wenn man eben weiß, wie lange es diese Kaffeehäuser als Institution ja schon gibt, dann kann ich dem wirklich nur zustimmen.
Ja, ich finde gerade die Möglichkeit des ungezwungenen sozialen Kontakts ist eben für die Qualität einer Stadt sehr wertvoll. Und es gibt ja da auch noch andere dritte Orte, zum Beispiel gut gestaltete Parks, Bibliotheken oder auch im Kontext von städtischen Freiräumen ein gut gestalteter städtischer Innenraum oder Zwischenraum. Ja? Also ich würde sagen, das sind dann die Freiluftwohnzimmer der Stadt. Und für mich beschreibt es wirklich einen Ort, an dem man auch alleine in Gesellschaft sein kann. Man kann lesen, schreiben, einfach nur schauen, einander zuhören, wenn man jemanden trifft, man kann sich unterhalten. Also es ist einfach eine sehr freiwillige Art des sozialen Kontakts.
Du sagtest ja, Bibliotheken seien auch solche Orte. In Helsinki hat man jetzt eine Bibliothek eröffnet, die heißt Odi. Sie ist eine Ode an das Wissen, das Dasein und die Demokratie. Am Eingang weist ein Schild auf die Funktion hin, jeder hat das Recht, in der Bibliothek zu sein. Herumhängen ist erlaubt, ja sogar erwünscht. Rassismus und Diskriminierung haben in dieser Bibliothek keinen Platz. Odi ist unser gemeinsames Wohnzimmer. Mir fällt auf, Martina, es ist ja so, wo finden wir sonst noch diese Orte? Früher gab es ja, nehmen wir mal an, den Kirchgang, da ging man gemeinsam hin oder Sportvereine. Oder in Deutschland, ich denke mal, in Österreich ist es ähnlich, aber es gab Kneipen, da gingen dann Leute irgendwie nach Feierabend mal hin und tranken gemeinsam ein Bier oder so
Ja,
zusammen.
die gibt es ja nach wie vor, ne?
Ja, aber die werden nicht mehr so frequentiert. Das ist es eben. Und viele Menschen sind eben sehr individuell für sich und man lebt bei sich zu Hause. Und wir sagen, ja, wir möchten gerne, dass du dein Zuhause schön gestaltest, dass du dir auch auftanken kannst. Oder aber man ist auf der Arbeit. Ja, und es fehlt einfach wirklich diese Begegnungsräume. Und ich finde eben auch in Zeiten, wo sich Menschen kaum auch noch in den Quartieren treffen, man weiß ja oft nicht einmal mehr, wer im Hause noch mit einem wohnt, welche Nachbarn. Und deswegen finde ich diese dritten Orte wirklich so wichtig und dass man sie gut gestaltet. Und also es ist eben auch so, wie wichtig es ist, einfach auch mal die Seele baumeln zu lassen und sich dabei zu entspannen. Das machen wir alle viel zu selten. Es ist doch so wichtig.
Erika, was du gesagt hast mit den Nachbarschaften, da ist es ja auch so interessant, denn es gibt ja schon in Konzepte, so wie wir jetzt letztens über Aspern berichtet hatten in der letzten Episode. Es ist ja auch so, dass diese städtischen Zwischenräume jetzt ganz bewusst gestaltet werden, genau dahingehend, dass es eben diese Freiluftbereiche, diese Orte der unbefangenen sozialen Begegnungen geben kann. Und wenn das natürlich alles fußläufig erschlossen wird, so wie das jetzt in der Seestadt ist, ist es auch so, dass du automatisch natürlich deine Nachbarn triffst und natürlich diese Chance, dass du die dann auch dadurch allein schon vom Sehen her kennst und dann mal ins Gespräch kommst, wesentlich höher. Und das finde ich, ist auch wirklich total wichtig.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Und da sind wir ja auch in einer Meinung gerade auch zu diesen Begegnungsorten. Ich finde allerdings auch, es müsste ein bisschen mehr Augenmerk auf eine gute Gestaltung gelegt werden. Ja, wenn es also kalte Betonbänke da sind und das ist so ein Durchgang, und man sitzt da irgendwie ein bisschen verloren, finde ich das dann nicht so gut. Also da kann man ja aber eine Menge tun, das wissen wir ja.
Ja, komm mal kurz zurück, was du vorher erwähnt hattest mit der Bibliothek. Dieses Konzept, dass du entspannt herumhängen kannst und ein gutes Buch mal durchschmökern kannst, ohne das gleich zu kaufen oder vielleicht am Ende auch kaufst, das ist in diesem Café Field in Wien. Es ist wirklich eins meiner Lieblingscafés, weil es einfach diese Idee von einer Buchhändlerin, die vor Ort ist, aufgreift und du kannst aber gemütlich einen Kaffee trinken und es gibt eine laptopfreie Zone, wo sich die Leute einfach unterhalten und wie wir dort waren, sind die Mädels, ein paar Studentinnen, glaube ich, da gesessen, die haben Karten gespielt, die anderen zwei haben sich unterhalten. Also es war entspannte, gemütliche Atmosphäre.
Also vielleicht noch mal zurück zu dieser Situation. Wir saßen im Café Sperl und es war so ein ganz klassisches dunkel getäfeltes Kaffeehaus. Ja, wir hatten dann die Idee, die Seite zu wechseln, weil nämlich dieses Café Phil, von dem du sprichst, und du hattest mir vorher schon erzählt, dass da sozusagen zwei Kaffeehäuser sich gegenüberliegen. Und wir sind da reingekommen und ich muss dir sagen, es war genau der Gegensatz zum Café Sperl. Und ich habe an mir gemerkt, dass ich wirklich aufgeatmet habe. Es war sehr hell, lichtdurchflutet und es war eine solch freundliche Willkommensatmosphäre da in diesem Café, das mich natürlich wirklich vereinnahmt hat. Ich fühlte mich da sowas von wohl und merkte irgendwie auch, in dem anderen war das nicht so. Aber das habe ich da nicht gemerkt, sondern erst als ich dann in das Neue gewechselt bin. Und das zeigt ja jetzt eben auch, finde ich, sehr eindrücklich, wie unbewusst auch unsere Wahrnehmung ist. Und das Tolle an diesem Café ist, es ist ja gar nicht mal unbedingt nur ein Café. Es ist ja eben auch ein Buchshop, wie du erzählt hast. Und das fand ich irgendwie ganz besonders. Also richtig, richtig schön.
Sie hat wirklich auch ganz tolle Literatur da drinnen. Also man findet Bücher für Kleinkinder, man findet Sachbücher, Bücher für Erwachsene, Romane, alles mögliche Zeitschriften. Und was ich ganz schön finde, es belebt natürlich dort ein bisschen die Nachbarschaft, weil sie veranstalten dann zwischendurch Lesungen oder kleine Konzerte und man lernt sich eigentlich in diesem Café auch kennen. Ich finde, es ist auch so eine Initiative, die einfach gut gelingt und die total förderlich ist für die Nachbarschaft und für dieses Wohlbefinden in einem Grätzl.
Ja, weißt du eigentlich, wie lange es das Café Phil gibt?
Ja, das gibt schon circa 20 Jahre.
Ja, okay, aber es ist ja relativ jung verglichen mit den
So, ja.
traditionellen Kaffeehäusern.
Ja,
Ja, aber
klar.
doch interessant, wie viel sie davon eben auch umgesetzt haben und wie deutlich das eben spürbar war. Ich fand an diesen Bücherregalen, die ja offen zugänglich waren, auch ganz schön, dass man eben Bücher auch in die Hand nehmen konnte, durchblättern, sich anschauen und sich damit hinsetzen und lesen sogar. Also das kenne ich so hier von aus Hamburg nicht. Vielleicht gibt es sowas, weiß ich nicht genau. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und kommen wir doch mal ein bisschen auch auf das Interior zu sprechen dort. Es war eben doch ganz anders als das Café Sperl, das ja sehr traditionell mit diesen tollen Tonnenstühlen und mit den Marmortischchen und dem Samt und so dunkel getäfelt war. War dies ein heller Raum und er war bestückt mit Möbeln, die zusammengesammelt waren aus den 60er, 70er Jahren. Und es hingen zum Beispiel an der Decke, die auch hoch war, ganz viele verschiedene Leuchten, auch alle aus dieser Zeit. Und wir sind ja da auch mit der Irina, hast sie, glaube ich, ins Gespräch gekommen, die für das Marketing dort zuständig ist. Und sie hat uns auch erzählt, dass man diese Möbel oder Interior-Teile dort tatsächlich auch erwerben kann. Man kann die dort kaufen.
Ja,
Und
man
das.
konnte jetzt mittlerweile nicht mehr. Das war ja damals mit in dem Konzept des Kaffeehauses, dass eben solche Retro-Stücke da gesehen wurden. Und wenn dir was gefallen hat, konntest du dieses Stück kaufen.
Ja.
Jetzt ist aber dieser ganze Markt so entwickelt, dass sie eben gemeint hat, dass sie das jetzt nicht mehr machen. Aber sie wollen quasi dieses Setting noch so beibehalten, aber sie verkaufen jetzt die Möbelstücke nicht mehr.
Ja, und nochmal auch zurück zu dieser laptopfreien Zone. Sie hatten ja einen Tisch dort aufgestellt, an dem war es möglich, weil es kommen ja eben auch immer Menschen dahin, die dann irgendwie was arbeiten müssen. Und unsere sogenannte Irina, liebe Grüße nach Wien, saß an diesem Tisch und arbeitete dann dort. Und alle anderen Plätze, also Sofas oder auch Gestühl, waren sozusagen laptopfrei. Und ich stellte fest, an einem Tisch saß eine junge Frau, ganz alleine, nachdem ihre Freundinnen oder Bekannten weg waren, und häkelte und war ganz mit sich allein. Das war wirklich sehr schön anzusehen. Und was noch dazu kommt, es lief dort für meinen Geschmack ganz tolle Musik, die aber auch nicht aufdringlich war. Eine sehr angenehme Atmosphäre, muss ich sagen. Es hat mir dort sehr gefallen.
Super, das freut mich sehr.
Ja, das war wirklich schön. Also ich kann alle Wiener Besucherinnen und Besucher ermuntern, dort mal in die Gumpendorfer Straße, da ist es, glaube ich, in dieses Café Phil zu gehen. Das ist schon wirklich eine Besonderheit. Gut, die Einzigartigkeit der besonderen Wiener Wohnzimmer ist ja, dass man eben auch nicht gedrängt wird. Es scheint eben dieses Bedürfnis nach Begegnung, sich willkommen zu fühlen, einem sozial geschützten Raum sich aufhalten zu wollen, eben auch mit anderen Menschen, obwohl man vielleicht gar nicht ins Gespräch kommt miteinander. Ich möchte dich noch fragen, Martina, wie oft und zu welchen Anlässen gehst du denn eigentlich in ein Kaffeehaus?
Ja, also einen Anlass brauche ich dafür nicht. Wenn ich unterwegs bin, dann ist es fix, dass es auch mit einem Kaffeehausbesuch verbunden ist. Egal, ob ich jetzt einkaufen gehe, eine Freundin treffe oder wenn ich unterwegs bin und einmal eine Pause brauche oder zwischen Terminen oder für einen Termin. Also es gehört irgendwie einfach dazu.
Also du machst das wirklich und fährst du dann ein bestimmtes an oder das, was sozusagen gerade bei dir dann verfügbar ist?
Es gibt schon so zwei, drei, wo ich sagen würde, die zählen zu meinen Lieblingscaffeehäusern. Eines davon haben wir jetzt besprochen. Da gibt es schon zwei, drei, die ich ganz besonders mag, ja.
Bitte, gibt es eigentlich Kaffeehäuser nur in Wien?
Nein, es
Nein.
gibt sie nicht nur in Wien, aber es ist natürlich in Wien eine große Tradition, auch die Art von Kaffee, die man bestellen kann. Nicht? Also das kennen ja auch viele, die damit nicht vertraut sind, wenn sie in Wien in ein Kaffeehaus gehen und sie sagen, ich hätte gerne einen Kaffee. Naja, das wird nichts.
Schön, dass du das nochmal erwähnst. Ja, also ich habe ja regelmäßig meine Schwierigkeiten und überlege, was kommt denn sozusagen der üblichen Geschmack, meiner üblichen Geschmacksrichtung eigentlich am nächsten? Ein
Ja.
verlängerter oder eine Melange, je nachdem. Ja, aber
Ja,
es gibt ja
genau.
so
Kleiner Brauner,
unendlich.
großer Brauner.
Genau. Und es ist einfach nett, finde ich auch als Piefke, die ich ja bin, sozusagen, wenn ich dort bin, diese Getränkekarte nochmal so zu studieren. Was gibt es da alles? Da gibt es den Fiaker und dann gibt es
Ja.
irgendwie was mit und ohne Obers oder Schlag, wie ihr sagt.
Ja.
Und so. Also das finde ich schon sehr nett. Wobei ich festgestellt habe, mit Tees haben sie da so ihre Probleme, finde ich.
Du meinst,
Also,
da ist noch Luft nach oben?
ja, da ist noch Luft nach oben. Aber genau, es sind ja auch Kaffeehäuser und keine Teehäuser. Ich möchte jetzt aber unbedingt aus Hamburg noch berichten, dass es so diese klassischen Kaffeehäuser bei uns so nicht gibt. Es gibt noch einige altehrwürdige Konditoreien, wo man sich dann zum Kaffee trinken, zum Kuchen essen und so verabredet. Da geht man auch hin, um sich zu treffen. Aber durchgesetzt haben sich hier ja diese Kaffeeketten, die wir alle kennen. Und da gehe ich wirklich sehr häufig hin, wenn ich mich mit Freunden, wenn es sozusagen um arbeitsmäßige Treffen geht, da treffe ich mich dann wirklich in diesem Café-Setting und da können wir tatsächlich ganz lange sitzen, ohne dass wir irgendwie groß was verzehren müssten. Der Unterschied ist allerdings der, dass man sich sein Getränk oder seinen Snack wirklich am Tresen abholen muss und dann.
Ja, ich glaube, diese großen Ketten kennen alle. Das ist vielleicht auch
Genau.
ganz interessant, weil die haben es zum Beispiel in Wien sehr, sehr schwer. Und das
Ja.
hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es hier eben diese Kaffeehauskultur, diese etablierte gibt. Da muss dein Konzept für so ein Kaffee muss schon sehr schlüssig und sehr rund sein und es muss ja richtig gut anfühlen, weil sonst, glaube ich, kann es nicht konkurrieren. Das ist dann wirklich eine andere Klientel, die du damit ansprichst. Also ich kenne es aus den USA, das, was du sagst. Da haben die für mich gewonnen, aufgrund dessen, dass es möglich war, wenn man jetzt in den USA nicht in einem Shoppingcenter sich aufhalten hätte wollen, dann kann man das zum Beispiel in solchen Barnabys, in solchen Bibliotheken, wo du auch Kaffee kriegst und so und dann da rumlungern kannst. Oder du kannst es eben in diesen Kaffeehausketten und die haben das dann auch wirklich geschafft in der Gestaltung mit diesen großen Ohrensesseln, mit diesen gemütlichen Sofas und so, dass sie so eine Wohnzimmeratmosphäre schaffen, ja.
Ja, ich würde aber
Ja.
trotzdem sagen, dass die Klientel, also wenn du darüber sprichst, also die Besucher und Besucherinnen, die
Hallo?
dort sind, sind ähnlich wie die, die ich jetzt in Wien in den verschiedenen Kaffeehäusern erlebt habe. Da trifft sich alles, alt, jung, man geht dahin, um vielleicht zu arbeiten, um zu lesen, um sich zu treffen. Also das würde ich sagen, ist schon vergleichbar.
Mir fällt jetzt noch was ein, Erika, was ich ganz am Ende jetzt noch gern einbringen würde. Und zwar geht es ja bei den Büroprojekten, bei Bürolandschaft oft darum, eben so eine Breakout-Area zu schaffen. Das heißt, eine Area, wo du ein bisschen entspannen kannst, wo du den Kopf frei kriegst, wo du was konsumierst, sei es eben ein Kaffee oder so, ja. Und viele dieser Merkmale, die man so einem dritten Ort zuschreibt, wie zum Beispiel in den Kaffeehäusern, und man nimmt diese Merkmale auf in diese Breakout-Zonen von Großraumbüros oder großen Bürolandschaften, dann ist das eigentlich das, was man genau in diesen Begegnungszonen erreichen möchte. Ich würde die ganz kurz mal nennen, damit man sich das einmal ein bisschen vor Augen führen kann. Und zwar, die sind offen und leicht zugänglich. Also niemand braucht eine Einladung. Sie sind niederschwellig und ungezwungen. Das heißt, es herrscht eine lockere soziale Atmosphäre. Es ist neutraler Boden, weil eben niemand Gastgeber ist und niemand sich verpflichtet fühlt. Es ist kommunikationsfördernd, weil Gespräche spontan entstehen können, vor allem auch freiwillig und frei. Und sie können regelmäßig genutzt werden. Es ist aber nicht verpflichtend. Also man kommt einfach, weil man möchte und nicht, weil man muss. Und sie sind kulturell bzw. sozial verbindend. Das heißt, unterschiedliche Menschen kommen dort zusammen. Also ohne zu müssen, einfach sein können.
Ja, super. Also ich finde es auch gut und wichtig, wenn man solche Zonen tatsächlich einrichten könnte. Das wäre schon schön. Da wäre Zeit nochmal so ein Thema, weil wir hatten ja anfangs gesagt, ne, Raum und Zeit wird konsumiert. Das sehe ich sozusagen in so einem Arbeitskontext ein bisschen, ja, mit einem Fragezeichen. Aber ich denke auch, oder das erlebe ich auch, diese vielen Kaffeeketten, die wir haben, da erlebe ich es oft, dass Menschen in ihrer Mittagspause hingehen, weil sie einmal auch den Abstand sozusagen zur Arbeit brauchen. Dieses wirklich einmal sich entfernen und woanders hingehen, diesen dritten Ort an sich. So, ich finde es für den Arbeitskontext wirklich gut, würde aber trotzdem diesen dritten Ort unbedingt erhalten wollen für alle, die sozusagen einfach mal raus wollen.
Steht ihn nicht in Konkurrenz mit den herkömmlichen dritten Orten, sondern es ist oft die Herausforderung bei diesen Großraumbüros, wenn die sich ansiedeln in einem Gebiet, das prinzipiell nicht besonders attraktiv ist. Das gibt es, glaube ich, in jeder Stadt. Du bist einfach ein bisschen weiter draußen. Es sind viele Bürogebäude. Es ist nicht so diese Infrastruktur, die man sich wünschen würde. Und es gibt eben nicht dieses Lokal ums Eck, wo du mal kurz raus
Ja,
kannst, ja.
klar.
Und da entstehen ja oft, weil die Mietkosten niedrig sind, irrsinnig große Gebäude, irrsinnig viele Mitarbeiter und die werden dann oft in irgendwelchen Kantinen, sage ich mal, abgefertigt. Ja. Aber das wäre jetzt natürlich schon wieder eine Episode,
Genau.
vielleicht ein andermal.
Genau. Ja, wir haben jetzt sehr viel über diesen schönen Besuch dieser beiden Kaffeehäuser mit dir zusammen, Martina, gesprochen. Und ich kann wirklich jeden Zuhörer, jede Zuhörerin ermuntern, fahrt mal nach Wien. Wien ist einfach eine wirklich tolle Stadt und dann besucht unbedingt ein Kaffeehaus. Und auch wenn Sie sozusagen für jemanden, der modern denkt oder fühlt, irgendwie glaubt, kann ich nicht, ist mir vielleicht zu plüschig, geh da wirklich mal rein und genieß das. Lass dich da sozusagen, lass da deine Seele baumeln und genieß den Kaffee.
Du Erika, ich glaube, wir können jetzt mit dem Wien-Tourismus sprechen, ob er uns sponsern würde.
Ja. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, wir konnten dich irgendwie mitnehmen und ich freue mich, wenn du uns kommentierst, uns folgst und vielleicht auch eine Bewertung gibst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.
Baba.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.